Ja, was verstehen wir unter Hashing? Na, bisher haben wir Folgendes gemacht. Wir hatten einen Schlüssel und wir haben einfach systematisch uns von Schlüssel zu Schlüssel oder von Knoten zu Knoten weitergehangelt in einem Datenbestand, ja, bis wir das entsprechende Datum gefunden haben oder eine Einfügeposition ermittelt hatten. Und die Idee des Hashings ist jetzt Folgendes. Ne, Sie gucken sich dieses Objekt nur an und sagen sofort, Mensch, das steht da vorne. Ja, Sie berechnen aus dem Objekt die Position, wo es liegt. Ja, wenn Sie da an ein Archiv denken, ne, oder hier wie meinetwegen hier die Bibliothek, ne, da ist es ja auch ungefähr so, Sie hangeln sich eigentlich dadurch. Ne, Sie gucken im Katalog nach, ne, dann finden Sie eine Signatur, dann gehen Sie irgendwie an die Wandtafel und dann finden Sie, ja, das ist irgendwie Ebene sowieso, und dann gehen Sie da irgendwie hin und sehen Sie, das ist da, und dann gehen Sie in das Regal rein und dann fangen Sie da entsprechend an zu suchen. Ne, das ist praktisch Hashing. Ne? Das ist praktisch das bisherige Suchen in verketteten Strukturen. Und beim Hashing ist es Folgendes, ne? Sie schauen in den Katalog nach und da steht, sagen wir mal, genau die Koordinaten an der Stelle, an der sich das Buch gerade befindet. Ne? 17. Regal, 15. Ebene, 3 Schritte rein, 4 Schritte rechts, 3. Ebene und da sozusagen das 15. Buch von links. Ja? Das ist Hashing. Also Sie gucken sich das Objekt an und sagen sofort durch eine geschickte Berechnung, das befindet sich genau an dieser Stelle. Und Sie gehen schnurstracks, ohne sich von Datum zu hangeln, zu dieser Position hin und finden das Objekt tatsächlich. Ja, und bezogen auf unsere Speicherstruktur sieht es so aus, dass Sie sich das Objekt jetzt angucken. Ne, Sie berechnen darauf was. Und dieses, was Sie als Ergebnis der Berechnung bekommen, ist genau die Adresse des Speichers, der Speicherstelle, in dem sich dieses Objekt befindet. Und genauer sieht es so aus, also wir haben eigentlich eine Menge von Schlüsseln K und eine Menge von Adressen, unter denen diese Objekte gespeichert sind, A. Und diese Funktion H, die zu den Schlüsseln direkt die Adressen liefert, die heißt Hash-Funktion. Ja, das ist also eine Funktion von K nach A. Und wenn Sie jetzt nach dem Objekt suchen mit Schlüssel K, dann berechnen Sie einfach H von K. Und das war's. Ja, und dann gehen Sie direkt zu dieser Adresse hin, H von K, und da nehmen Sie sich Ihr Objekt. Und das Ziel ist jetzt natürlich, diese Adresse und diese Funktion H irgendwie mit möglichst einfachen arithmetischen Operationen zu beschreiben. Na, wenn Sie erst ganz komplizierte Operationen auf dem Schlüssel durchführen müssen, um die Adresse zu finden, na, ist das unhandlich, sondern Sie wollen irgendwie sagen, also mach mal plus 17 geteilt durch 4 minus 7, na, und das ist genau die Position, an der sich dieses Objekt befindet. Und normal sieht dieses relativ einfach aus. Ne? Wie kann man das machen? Wenn die Schlüssel numerisch sind, dann könnte man sich ja vielleicht überlegen, ja gut, also ich habe irgendwie Personalnummern von 1 bis 1 Million, ja, und ich möchte jetzt praktisch, ich habe Speicher, der ist von 1 bis 1 Million groß. Ja, und jetzt mache ich natürlich eben die Person mit der Personalnummer 17, ne? Die ist eben in Speicherstelle 17. Na, das wäre eine ganz einfache Situation. Aber da haben Sie natürlich das Problem, dass Sie praktisch diesen Raum nie erweitern können. Ne? Da darf nie einer eingestellt werden. Das heißt, sei denn, der kriegt hinterher die Adresse 1.001.001. Das ist gut. Aber dann darf keiner entlassen werden, weil ja zwischendurch irgendwie Lücken entstehen. Oder Sie verwenden die Lücken nicht mehr neu. Ne? Das ist irgendwie ist es problematisch. Und wir gucken uns nochmal ein Beispiel an, was sonst noch passieren kann. Wir haben hier nämlich eine Schlüsselmenge K1, die heißt einfach Januar bis Dezember. Ja? Also Sie suchen einfach nach Monaten. Und wir haben diese Monate untergebracht in so einen Adressbereich zwischen 0 und 16. So, wie kann ich jetzt meinetwegen Januar bis Dezember, wie kann ich die da unterbringen? Ich kann sagen, Januar geht in die 1, ne? Februar in die 2, Dezember in die 12. So, und dann bleiben mir ein paar Adressbereiche bleiben frei. Aber das ist ja irgendwie nicht systematisch. Ne? Wie kann ich denn das systematisch machen? Nehmen Sie mal an, es käme 13. Monat hinzu. Ja, wie könnte ich da diese Hash-Funktion oder die Funktion da irgendwie so gestalten, dass ich immer sagen kann, also irgendwie aus der Darstellung von dem Schlüssel berechnen kann, wo ist denn die Adresse? Ja, sonst habe ich ja genau dieselbe Tabelle wieder. Ne? Ich brauche eine Tabelle von 1 Million Größe, um zu einer Personalnummer irgendwie die passende Adresse zu finden. Das ist auch sinnlos. Also ich will aus der Personalnummer irgendwie durch Rechnung die Adresse finden. Ja, eine Möglichkeit wäre Folgendes. Wir nehmen uns einfach mal den Anfangsbuchstaben von J bis D ja, und ordnen dem, der hat eine Position im Alphabet. Na, und dann nehmen wir noch den zweiten Buchstaben hinzu, weil natürlich Juni und Juli, da sieht man gleich, denn die würden ja an dieselbe Stelle kommen, das ist ja schon mal unhandlich. Also nehmen wir einfach noch den zweiten Buchstaben hinzu. Und jetzt sehen wir da also die Position des ersten Buchstabens im Alphabet plus die Position des zweiten Buchstabens im Alphabet. Na, das ist irgendeine Zahl. Und jetzt müssen wir die versuchen abzubilden auf die Zahlen 0 bis 16. Ja, dann machen wir einfach Modulo 17, das heißt, wir teilen durch 17 und betrachten nur den Rest. Ja, denn wenn Sie haben hier meinetwegen Dezember, na, oder Januar, Januar ist die 10, ne, A ist das 1, das heißt, Januar würde an die 11, Position 11 kommen, das geht noch, ne, aber wenn Sie irgendwie einen anderen Juli zum Beispiel nehmen, da haben Sie J und U, ne, ist 10 plus, na, was ist das U wohl, na, irgendwie so in der 20er-Gegend ist 30, na, das ist schon mehr als wie Ihr Adressraum ist, da teilen Sie dann durch 17 und nehmen den Rest und dann platzieren Sie es dahin. Ja, und das haben wir hier mal gerade gemacht. Also hier ist jeder Monat ausgerechnet, erster Buchstabe plus zweiter Buchstabe geteilt durch 17 und dann der Rest. Januar kommt an die 11, Februar an die 11, na dumm. Na, obwohl die so verschiedene Buchstaben haben, kommen die an dieselbe Position. Na, die Hash-Funktion H1 ist identisch und die beiden Monate würden jetzt unter der gleichen Adresse abgelegt. Na, klappt irgendwie nicht. März, April, Mai, März und Mai sind auch an derselben Stelle. Ja, fangen ja auch mit dummerweise mit MA an. Ja, muss ja an dieselbe. Juni, Juli fangen auch mit den ersten beiden gleichen Buchstaben an. Also, was wir hier feststellen, ist, wir haben Kollisionen. Das heißt, diese recht naheliegende Zuordnung, ne, einfach Anfangsbuchstaben zu nehmen, in Zahlen umzurechnen und daraus die Adressen zu bilden, die führt zu Kollisionen. Dann probieren wir es mal mit einer anderen Hash-Funktion, hier sehen Sie noch eine weitere Kollision übrigens. Probieren wir es mal mit einer anderen Hash-Funktion. Zweiter Versuch. Na, wir nehmen jetzt mal den zweiten Buchstaben plus den dritten Buchstaben und dann Modulo 17. Ja, können Sie ausprobieren, ist immer noch eine Kollision da. Ja. Also erst wenn Sie jetzt so richtig rumbasteln, und ich habe, als ich dieses Beispiel ausgearbeitet habe, alles Mögliche ausprobiert, jedes Mal eine Kollision. Ja, und dann rechnen Sie da immer und rechnen Sie und andauernd haben Sie eine Kollision. Ja, Sie können sich gar nicht vorstellen, wie viele, obwohl die Monate ja eigentlich völlig verschiedene Buchstaben enthalten, ne, wie oft sozusagen diese Addition mit Modulo 17, wie oft das zu einer Kollision führt. Na, aber dann habe ich doch noch eine gefunden, nämlich im dritten Versuch, also zweimal der erste Buchstabe plus zweimal der zweite Buchstabe plus der dritte Buchstabe Modulo 17. Das ist zufällig kollisionsfrei. Ja, da werden die 12 Monate auf die 16 Plätze so zugeordnet, dass jeder Monat genau in einem Platz platziert ist. Ja, wir müssen also Folgendes uns überlegen, wenn wir so ein Hashing realisieren wollen. Wir müssen zum einen eine Hash-Funktion bestimmen. Und zwar so, dass die möglichst einfach zu berechnen ist und irgendwie diese Schlüssel möglichst gleichmäßig auf den Adressraum abbildet. Ja, und dass solche Kollisionen eben nicht vorkommen. Und wenn sie denn mal vorkommen, dann müssen wir uns irgendwas überlegen. Wir wissen ja im Vorhinein gar nicht, stellen Sie vor, Sie haben jetzt eine Tabelle und Sie befüllen die Tabelle nach und nach. Anfangs ist die Tabelle ganz leer und Sie haben jede Menge Platz. Und dann wird die Tabelle immer voller und ganz zum Schluss, Sie können gar nicht mehr beeinflussen, welche Schlüssel Sie da alle einfügen müssen. Ja, die ergeben sich ja vielleicht im Laufe der Zeit. Plötzlich wird die Tabelle voller und dann kriegen Sie eine Kollision. Das heißt, wenn Ihr System mit Hash-Funktionen vernünftig arbeiten soll, dann müssen Sie zugleich sich überlegen, was sie denn tun, wenn so eine unvermeidbare Kollision da ist. Ja, sie wissen ja gar nicht, welche Schlüssel da eingefügt werden müssen. Folglich kommen Kollisionen vor. Jetzt kann man Folgendes tun. Man kann versuchen, einfach mal die Schlüssel zufällig auf die Plätze zu verteilen. Das heißt, sie wählen einfach eine zufällige Hash-Funktion. Na, was zufällig heißt, wollen wir jetzt gar nicht mal richtig überlegen und wie man das hinterher realisiert. Aber man könnte ja meinen, also wenn ich jetzt meine Schlüssel zufällig auf die ganzen Plätze verteile, dann wird es irgendwie schon vorkommen, dass da eigentlich keine Kollision ist. Ja, das Problem ist aber folgendes, schon bei einem sehr kleinen Schlüsselmenge und bei einer riesigen Adressmenge trotzdem, na, kriegen Sie Kollisionen. Das ist verrückt irgendwie. Na, stellen Sie vor, Sie haben 20 Schlüssel, na, und Sie haben 350 Plätze. Ungefähr. Da haben Sie haben Sie darunter eine Kollision. 20 zufällig gewählte Zahlen, 350 Plätze, also 20 zufällige Zahlen zwischen 1 und 350, sagen wir mal, und 350 Plätze. Und trotzdem haben sie eine Kollision. Ja, Sie kennen vielleicht das Geburtstagsparadoxon. Ich wollte mal gerade, wie viel sitzen hier? 4. Also hier vorne sitzen so ungefähr 20. Sagen Sie mal so der Reihe nach Ihrem Geburtstag. Und wenn irgendeiner seinen hört, dann sagt er mal gerade. Fangen Sie mal an. Lauter. 1.11. 12.9. 8.4. 21.7. 14.7. 13.3. 4.12. Keiner dabei gewesen jetzt, der sich wiedergefunden hat? Wir haben, Sie waren 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Wir müssen noch die doppelte Menge machen. Jetzt bei Ihnen nochmal da hinten. Ja, ich weiß nicht, Sie jetzt mit 19.02. 21.5. 4.5. 29.5. 9.7. 11.7. 28.5. 8.6. Ach so, er hat. Okay. Gut, jetzt hatten wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ihr passt ja sauber. Also, das Geburtstagsparadoxon sagt, dass die Wahrscheinlichkeit, dass von 23 Personen zwei am selben Tag Geburtstag haben, größer gleich ein halb ist. Ja, das ist eine schöne Partywette. Also, dann kann man, wenn die Party genügend groß ist, ne, die meisten Leute glauben es nicht, ist auch irgendwie nicht glaubhaft, ne. Warum soll sozusagen, wenn sie 23 mal würfeln, ne? Und Sie haben einen Würfel, der hat 365 Seiten. Warum sollen Sie da praktisch mit Wahrscheinlichkeit einhalb zweimal dieselbe Zahl würfeln? Ne? Das ist irgendwie absurd, aber es ist so, tatsächlich. Das heißt, wenn Sie also, wie jetzt hier in diesem Fall, 23 Schlüssel haben und Sie haben einen Bereich von 365 Plätzen, ja, und Sie würfeln sozusagen die 23 Schlüssel auf die 365 Plätze auf, ja, dann kriegen Sie mit Wahrscheinlichkeit einhalb eine Kollision. Ja, und tatsächlich ist es eben noch viel schlimmer eigentlich. In der Regel ist ja das so, Sie haben viel mehr Schlüssel als Plätze, viel mehr Schlüssel als Speicher. Ne, die Personalnummern oder Aktenzeichen oder was immer, ne, die Kombinationsmöglichkeiten an Aktenzeichen oder an Schlüsseln oder an Personenkennzeichen auf dem Personalausweis oder sonst wie, die ist ja viel größer als die Zahl der Speicherplätze, die Sie normalerweise haben. Ja, es kommen halt nur wenige Schlüssel vor. Ne, deswegen gehen Sie davon aus, es gibt halt nur 1 Million Personen, die Sie jetzt in der Stadt irgendwie erfassen wollen mit so einem Personenkennzeichen. Ja, und dann gehen Sie davon aus, ich brauche ja auch nur 1 Million Speicher. Ja, aber tatsächlich brauchen Sie eben viel, viel mehr Speicher, weil Sie eigentlich für alle, weil Ihre Hash-Funktion für jedes Personenkennzeichen irgendeinen Platz zuweisen muss. Ja. Also in der Praxis ist eben die Situation zum Beispiel so, dass Sie Nachnamen haben mit maximal 10 Buchstaben meinetwegen in der Personaldatei und Sie verwenden diese Nachnamen als Schlüssel. So, und tatsächlich haben Sie aber nur 1000 Mitarbeiter und das heißt, Sie sehen nur 1000 Plätze vor. Ja, also die Situation, großer Adressbereich, kleine Schlüsselzahl führt schon mit Wahrscheinlichkeit einhalb zu Kollisionen. Ja, und dann ist natürlich bei großer Schlüsselzahl und kleinem Adressraum praktisch die Kollision liegt an der Tagesordnung. Das heißt, Sie haben fortlaufend Kollisionen. Ja, und da müssen Sie sich jetzt überlegen, wie Sie das geschickt realisieren. Erstens eine einfache Hash-Funktion zu machen und mit den ständig fortwährend auftretenden Kollisionen dann auch fertig zu werden.